Schwarz. Ein Roman von Stephen King. Erschienen im Wilhelm Heine Verlag. Der Text in der Übersetzung von Joachim Körber wird gelesen von Klaus Guth. Stephen King selbst liest die Kapitelanfänge. Erster Teil: Der Revolvermann.
The man in black fled across the desert, and the gunslinger followed. The desert was the apotheosis of all deserts, huge, standing to the sky for what might have been parsecs in all directions. White, blinding, waterless, without features save for the faint, cloudy haze of the mountains which sketched themselves on the horizon, and the devil grass which brought sweet dreams, nightmares.
Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Die Wüste war der Inbegriff aller Wüsten. Sie war riesig und schien sich in alle Richtungen parsecs bis zum Himmel zu erstrecken. Weiß, grell, ohne Wasser, konturlos, abgesehen vom schwachen, dunstigen Schimmer der Berge, welche sich am Horizont abzeichneten, und dem Teufelsgras, das süße Träume, Albträume, Tod brachte. Gelegentlich wies ein Grabsteinzeichen den Weg, denn einstmals war der verwehte Pfad, der sich seinen Weg durch die dicken Salzkrusten bahnte, eine Straße gewesen, auf der Kutschen gefahren waren. Seither hatte die Welt sich weitergedreht, die Welt war leer geworden. Der Revolvermann schritt gemächlich dahin, er eilte nicht, er trödelte nicht. Ein Wasserschlauch aus Tierhaut hing wie eine pralle Wurst um seine Leibesmitte. Dieser war fast voll. Er gehörte schon seit vielen Jahren dem Käfer an und hatte die fünfte Stufe erreicht. In der siebten oder achten wäre er nicht durstig gewesen. Er hätte mit klinischem, unbeteiligtem Interesse verfolgen können, wie sein Körper austrocknete, und er hätte seinen Klüften und dunklen inneren Höhlungen nur dann Wasser zuführen müssen, wenn die Logik ihm sagte, dass es getan werden musste. Aber er war nicht in der siebten oder achten, er war in der fünften. Daher war er durstig, obschon er keinen ausgeprägten Drang zu trinken verspürte. Das freute ihn auf eine unbestimmte Weise. Es war romantisch. Unter dem Wasserschlauch befanden sich seine Pistolen, die seinen Händen makellos angepasst waren. Die beiden Revolvergurte überkreuzten sich oberhalb seiner Lenden. Die Halfter waren so gut eingeölt, dass nicht einmal diese philisterhafte Sonne sie rissig machen konnte. Die Griffe der Pistolen waren aus gelblichem, fein gemasertem Sandelholz. Die Halfter waren mit Wildlederschnüren festgebunden und schwangen schwer gegen seine Hüften. Die in den Gürtelschlaufen steckenden Messinghülsen der Patronen funkelten und blitzten und heliografierten die Sonne. Das Leder gab leise, knirschende Geräusche von sich. Die Pistolen selbst erzeugten keinen Laut. Sie hatten Blut vergossen. Es bestand keine Veranlassung, in der Kahlheit der Wüste Geräusche zu machen. Seine Kleidung hatte die Farblosigkeit von Regen und Staub. Das Hemd war am Hals offen, eine Wildlederkordel baumelte lose in den handgestoßenen Löchern. Seine Hosen waren aus genähtem Kattun. Er erklomm eine sanft ansteigende Düne, wenngleich es hier keinen Sand gab. Die Wüste war verkrustet und selbst die rauen Winde, die mit Einbruch der Dunkelheit aufkamen, wirbelten lediglich einen unangenehmen, beißenden, schmirgelnden Staub auf. Und er sah die ausgetretenen Reste eines kleinen Lagerfeuers im Windschatten, auf der Seite, die die Sonne zuerst verließ. Winzige Zeichen wie dieses, welches wieder einmal bestätigte, dass der Mann in Schwarz durchaus menschlich war, erfreuten ihn stets. Die Lippen dehnten sich in den gegerbten, schuppenden Überresten seines Gesichts. Er kauerte sich nieder. Er hatte natürlich Teufelsgras verbrannt. Das war hier draußen das Einzige, das überhaupt brannte. Es brannte mit einem rußenden, kümmerlichen Licht und es brannte langsam. Die Grenzbewohner hatten ihm erzählt, dass selbst in den Flammen Teufel wohnten. Sie verbrannten es, sahen aber nicht ins Licht. Sie sagten, die Teufel hypnotisierten, lockten und zogen denjenigen, der hineinsah, schließlich in das Feuer. Und der nächste Mann, der närrisch genug war, in dieses Feuer zu sehen, könnte dann den Vorhergehenden darin erblicken. Das verbrannte Gras war im inzwischen vertrauten ideografischen Muster gekräuselt und zerfiel unter der tastenden Hand des Revolvermannes zu grauer Sinnlosigkeit. In den Überresten befand sich nichts weiter als ein verkohlter Rest Speck, den er nachdenklich aß. So war es immer gewesen. Der Revolvermann folgte dem Mann in Schwarz nun schon seit 2 Monaten durch die Wüste, durch die endlosen, schreiend monotonen, fegefeuerähnlichen Einöden, und er hatte noch niemals andere Spuren als die hygienisch sterilen Ideographen der Lagerfeuer des Mannes in Schwarz gefunden. Er hatte keine Dose gefunden, keine Flasche, keinen Wasserschlauch. Der Revolvermann selbst hatte 4 davon zurückgelassen, die abgestreiften Schlangenhäuten glichen. Vielleicht sind die Lagerfeuer eine Botschaft, Letter für Letter buchstabiert. Nimm eine Prise Schnupftabak oder das Ende ist nahe. Vielleicht auch nur Est by Joes. Einerlei. Er konnte die Ideographen nicht verstehen, sofern es überhaupt Ideographen waren. Und die Überreste waren so kalt wie all die anderen. Er wusste, er war ihm näher, aber er wusste nicht, woher er das wusste. Auch das war einerlei. Er stand auf und wischte sich die Hände ab. Keine anderen Spuren. Der rasiermesserscharfe Wind hatte selbstverständlich sogar die kargen Anhaltspunkte verweht, welche die verkrustete Wüste bot. Es war ihm nie gelungen, den Kot seines Widersachers zu finden. Nichts. Nur die kalten Lagerfeuer entlang dieser uralten Autobahn und der rastlose Entfernungsmesser in seinem eigenen Kopf. Er setzte sich und gönnte sich einen kurzen Schluck aus dem Wasserschlauch. Er ließ den Blick über die Wüste schweifen, sah zur Sonne empor, die inzwischen am gegenüberliegenden Himmelsquadranten hinabsank. Er stand auf, nahm die Handschuhe vom Gürtel und fing an, Teufelsgras für sein eigenes Lagerfeuer auszureißen, das er auf die Asche legte, die der Mann in Schwarz zurückgelassen hatte. Er fand die Ironie wie die Romantik seines Durstes auf bittere Weise attraktiv. Er griff erst dann zu Feuerstein und Stahl, als letzte Reste des Tages nur die flüchtige Wärme im Boden unter ihm und eine sardonische, orangefarbene Linie am monochromen westlichen Horizont bemerkbar waren. Er sah geduldig nach Süden, zu den Bergen, wenngleich er nicht hoffte oder erwartete, die dünne, gerade Rauchsäule eines anderen Lagerfeuers zu sehen, sondern lediglich beobachtete, weil das eben dazugehörte. Nichts zu sehen. Er war nahe, aber nur relativ nahe. Nicht nahe genug, nach Einbruch der Dämmerung Rauch zu sehen. Er schlug Funken an das trockene, ausgerissene Gras und legte sich gegen den Wind, sodass der Traum Rauch in die Wüste hinauswehen konnte. Der Wind wehte konstant, davon abgesehen, dass er hin und wieder einen Sandteufel erzeugte. Die Sterne über ihm blinkten nicht, auch sie waren konstant. Nach Millionen zählende Sonnen und Welten. Schwindelerregende Konstellationen, kaltes Feuer in sämtlichen Primärfarben. Während er hinaufsah, wechselte der Himmel von Violett zu Ebenholz. Ein Meteor ätzte einen kurzen, spektakulären Bogen hinein und erlosch. Das Feuer warf seltsame Schatten, während das Teufelsgras langsam zu einem neuen Muster niederbrannte. Keinem Ideographen, sondern einem geordneten Wirrwarr, das in seiner ureigenen Deutlichkeit vage beängstigend wirkte. Er hatte das Brennmaterial zu einem Muster gelegt, das nicht künstlerisch, sondern nur zweckdienlich war. Es sprach von Schwarz und Weiß. Es sprach von einem Mann, der in seltsamen Hotelzimmern schlechte Bilder gerade rücken mochte. Das Feuer brannte mit seiner konstanten, trägen Flamme und Phantome tanzten in seinem weißglühenden Kern. Der Revolvermann sah es nicht. Er schlief. Die beiden Muster, Kunst und Fertigkeit, verschmolzen miteinander. Der Wind heulte. Hin und wieder brachte ein perverser Windstoß den Rauch dazu, sich zu kräuseln und zu ihm zu wirbeln. Gelegentlich berührte ihn ein Ausläufer des Rauchs. Sie erzeugten auf dieselbe Weise Träume, wie ein winziger Fremdkörper eine Perle in einer Auster erzeugen konnte. Gelegentlich stöhnte der Revolvermann mit dem Wind. Das betrachteten die Sterne so gleichgültig, wie sie Kriege, Kreuzigungen und Auferstehungen betrachteten. Auch das hätte ihm gefallen. Er war den letzten Ausläufer des Vorgebirges heruntergekommen und hatte seinen Esel geführt, dessen Augen bereits tot waren und in der Hitze hervorquollen. Vor 3 Wochen hatte er die letzte Stadt hinter sich gelassen und seither hatte er nur den verlassenen Kutschenpfad und hin und wieder eine der Ansiedlungen von Lehmhütten der Grenzbewohner gesehen. Aus den Ansiedlungen waren vereinzelte Hütten geworden, die meistens von Leprakranken oder Wahnsinnigen bewohnt waren. Er stellte fest, dass die Wahnsinnigen die angenehmere Gesellschaft waren. Einer hatte ihm einen Silberkompass aus rostfreiem Edelstahl gegeben und ihn gebeten, ihn Jesus zu bringen. Der Revolvermann hat ihn ernst entgegengenommen. Wenn er ihn träfe, würde er ihm den Kompass geben. Er rechnete aber nicht damit. Seit der letzten Hütte waren 5 Tage vergangen, und als er über den letzten erodierten Hügel kam und das vertraute, flache Lehmdach sah, hatte er eigentlich schon gar nicht mehr damit gerechnet, noch eine zu sehen. Der Bewohner, ein überraschend junger Mann mit einem wilden Schopf roten Haares, das ihm fast bis zur Taille reichte, jätete mit emsiger Hingabe ein karges Getreidefeld. Das Maultier gab ein pfeifendes Schnauben von sich und der Bewohner sah auf. Seine strahlend blauen Augen erblickten den Revolvermann binnen eines Augenblicks zielsicher. Er hob beide Hände zu einem höflichen Gruß, dann beugte er sich wieder seinem Getreide zu. Er jätete die Reihe direkt neben seiner Hütte mit gekrümmtem Rücken, wobei er ab und zu Teufelsgras oder eine gelegentliche verkümmerte Getreidepflanze über die Schulter warf. Sein Haar flatterte und wehte im Wind, der jetzt direkt aus der Wüste wehte, weil nichts mehr da war, ihn aufzuhalten. Der Revolvermann kam langsam den Hügel herunter und führte den Esel, auf dessen Rücken die Wasserschläuche platschten. Er blieb am Rande des leblos aussehenden Getreidefeldes stehen, trank einen Schluck aus einem der Schläuche, um die Speichelbildung anzuregen, und spie auf den ausgetrockneten Boden. »Leben für deine Saat. Leben für deine eigene«, antwortete der Grenzbewohner und richtete sich auf. Sein Rücken knackte hörbar. Er musterte den Revolvermann furchtlos. Das bisschen Gesicht, das zwischen Haar und Bart zu sehen war, schien frei von Fäulnis zu sein, und seine Augen waren zwar ein wenig wild, schienen aber vernünftig zu sein. »Ich habe nichts außer Getreide und Bohnen«, sagte er. »Getreide ist umsonst, aber für die Bohnen wirst du was ausspucken müssen. Ein Mann bringt sie ab und zu vorbei, er bleibt nicht lange.« Der Grenzbewohner lachte kurz. »Er hat Angst vor Gespenstern.« »Ich nehme an, er hält dich für eins.« »Das nehme ich auch an.« Sie sahen einen Augenblick schweigend an. Der Grenzbewohner streckte die Hand aus. »Mein Name ist Brown.« Der Revolvermann schüttelte die Hand. Als er das tat, krächzte auf dem flachen Giebel des Lehmdachs ein dürrer Rabe. Der Grenzbewohner deutete mit einer knappen Geste auf ihn. »Das ist Scholtern.« Als er seinen Namen hörte, krächzte der Rabe erneut und flog zu Brown herüber. Er landete auf dem Kopf des Grenzbewohners und nistete sich mit fest in dem Haarschopf verkrallten Klauen dort ein. »Scheiß auf dich«, krächzte Scholtern fröhlich. »Scheiß auf dich und auf das Pferd, auf dem du geritten bist.« Der Revolvermann nickte liebenswürdig. »Bohnen, Bohnen, das musikalische Gemüse«, rezitierte der Rabe inspiriert. »Je mehr du frisst, desto mehr du furzt.« »Bringst du ihm das bei?« »Ich schätze, mehr will er nicht lernen«, sagte Brown. »Ich habe einmal versucht, ihm das Vaterunser beizubringen.« Sein Blick wanderte einen Moment über die Hütte hinaus zu der verkrusteten, konturlosen Wüste. »Dies ist wohl nicht das Land für das Vaterunser. Du bist ein Revolvermann, stimmt es?« »Ja.« Er beugte sich hinab und nahm seine Rauchutensilien heraus. Scholtern stieß sich von Browns Kopf ab und landete flügelschlagend auf der Schulter des Revolvermannes. »Schätze, du bist hinter dem anderen her.« »Ja.« Sein Mund formte die unausweichliche Frage, »Wie lange ist es her, seit er vorbeigekommen ist?« Brown zuckte die Achseln. »Ich weiß nicht. Ist eine komische Sache mit der Zeit hier draußen. Mehr als 2 Wochen, weniger als 2 Monate. Der Bohnenmann war 2-mal hier, seit er vorbeigekommen ist. Ich würde sagen, 6 Wochen. Aber das stimmt wahrscheinlich nicht.« »Je mehr du isst, desto mehr du furzt«, sagte Scholtern. »Hat er Rast gemacht?«, fragte der Revolvermann. Brown nickte. »Er blieb zum Essen, wie du es wohl auch machen wirst. Wir haben uns die Zeit vertrieben.« Der Revolvermann stand auf und der Vogel flog keifend zum Dach zurück. Er verspürte einen seltsamen, zitternden Eifer. »Wovon hat er gesprochen?« Brown sah ihn mit einer hochgezogenen Braue an. »Nicht viel. Ob es jemals regnete, wann ich hierher gekommen sei und ob ich meine Frau begraben hätte. Meistens habe ich gesprochen, was nicht üblich ist.« Er machte eine Pause und das einzige Geräusch war der heulende Wind. »Er ist ein Zauberer, nicht?« »Ja.« Brown nickte bedächtig. »Ich wusste es. Und du?« »Ich bin nur ein Mensch. Du wirst ihn nie erwischen. Ich werde ihn erwischen.« Sie sahen einander an und plötzlich herrschte tiefes Einverständnis zwischen ihnen. Dem Grenzbewohner auf seinem staubtrockenen Boden, dem Revolvermann auf der verkrusteten Fläche, die in die Wüste überging. Er griff nach seinem Feuerstein. »Hier.« Brown holte ein Schwefelholz hervor und entzündete es an einem seiner schmutzigen Fingernägel. Der Revolvermann hielt die Spitze seiner Zigarette in die Flamme und zog. »Danke.« »Du wirst deine Schläuche wohl füllen wollen«, sagte der Grenzbewohner und wandte sich ab. »Die Quelle ist hinten, unter dem Vorsprung. Ich mache das Essen.« Der Revolvermann trat vorsichtig über die Getreidereihen und ging nach hinten. Die Quelle befand sich auf dem Grund eines handgegrabenen Brunnens, der mit Steinen eingefasst war, damit der pulverige Boden nicht einbrach. Während er die baufällige Leiter hinunterkletterte, überlegte der Revolvermann, dass mindestens 2 Jahre Arbeit in dieser Steinmauer stecken mussten, ausbrechen, herschleppen, aufschichten. Das Wasser war klar, floss aber nur träge, daher war es ein langwieriges Geschäft, die Schläuche zu füllen. Als er den zweiten füllte, flatterte Scholtern auf den Brunnenrand. Scheiß auf dich und auf das Pferd, auf dem du geritten bist, empfahl er. Er sah erschrocken auf. Der Schacht war knapp 5 Meter tief. Brown hätte mit Leichtigkeit einen Stein auf ihn werfen, ihm den Schädel brechen und ihm alles stehlen können. Ein Verrückter oder ein Verfaulender hätte das nicht getan. Brown war keines von beiden. Doch er mochte Brown. Daher verdrängte er die Vorstellung aus seinen Gedanken und holte sich den Rest seines Wassers. Was geschehen sollte, würde geschehen. Als er zur Tür der Hütte hereinkam und die Stufen hinabschritt, der Hauptteil der Hütte lag unter der Erdoberfläche, damit die Kälte der Nacht eingefangen und gespeichert wurde, füllte Brown gerade mit einem Hartholzlöffel Getreide in Henkeltöpfe über den glühenden Kohlen einer winzigen Feuerstelle. 2 angeschlagene Teller standen an gegenüberliegenden Plätzen auf einer Tischdecke. Das Wasser für die Bohnen fing im Topf über dem Feuer gerade an zu kochen. Ich bezahle auch für das Wasser. Brown sah nicht auf. Das Wasser ist ein Geschenk Gottes. Die Bohnen bringt Papa Doc. Der Revolvermann grunzte ein Lachen und setzte sich mit dem Rücken zu einer unbearbeiteten Wand, überkreuzte die Arme und machte die Augen zu. Nach einer Weile drang ihm der Geruch von röstendem Getreide in die Nase. Er vernahm ein körniges Rascheln, als Brown eine Papiertüte getrockneter Bohnen ins Wasser schüttete. Ab und zu ein Tack, 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 wenn Scholtern rastlos auf dem Dach herumlief. Er war müde. Zwischen hier und dem Grauen, das sich in Tal abgespielt hatte, dem letzten Dorf, war er 16, manchmal 18 Stunden lang unterwegs gewesen. Das Maultier war am Ende seiner Leistungsfähigkeit. Tack, tack, tack. 2 Wochen, hatte Brown gesagt, möglicherweise 6. Einerlei. In Tal hatten sie Kalender gehabt und sie hatten sich an den Mann in Schwarz erinnert, weil er auf der Durchreise einen alten Mann erweckt hatte. Einen alten Mann, der am Gras zugrunde gegangen war. Einen alten Mann von 35 Jahren. Und wenn Brown recht hatte, hatte der Mann in Schwarz seither einen Teil seines Vorsprungs verloren. Aber nun kam die Wüste. Und die Wüste war die Hölle. Tack, tack, tack. Gib mir deine Flügel, Vogel. Ich werde sie ausbreiten und mit den Aufwinden fliegen. Er schlief ein. Brown weckte ihn 5 Stunden später. Es war dunkel. Das einzige Licht war das dunkle, kirschrote Glühen der Kohlen im Feuer. »Dein Maultier ist gestorben«, sagte Brown. »Das Essen ist fertig.« »Wie?« Brown zuckte die Achseln. »Geröstet und gekocht, wie sonst. Bist du pingelig?« »Nein, ich meine das Maultier. Es hat sich einfach hingelegt. Das ist alles. Es sah wie ein altes Maultier aus.« Und gleichsam als Entschuldigung, Scholtern hat die Augen gefressen. Oh, damit hätte er rechnen können. Schon gut. Als sie sich an den gedeckten Tisch setzten, überraschte ihn Brown erneut, indem er ein kurzes Gebet sprach und um den Segen bat. Regen, Gesundheit, Erleuchtung des Geistes. Glaubst du an das Leben nach dem Tod? Fragte der Revolvermann, während Brown ihm 3 Schöpfer heißes Getreide auf den Teller gab. Brown nickte. Ich glaube, dies hier ist es. Die Bohnen waren wie Patronen, das Getreide zäh. Draußen schnupperte und heulte der alles beherrschende Wind um den auf Bodenhöhe befindlichen Dachrand. Er aß hastig und heißhungrig und trank 4 Tassen Wasser zum Essen. Er hatte die Hälfte gegessen, als es maschinengewehrartig gegen die Tür klopfte. Brown stand auf und ließ Scholtern ein. Der Vogel flog durch das Zimmer und ließ sich verdrossen in einer Ecke nieder. »Musikalisches Gemüse«, murmelte er. Nach dem Essen bot der Revolvermann seinen Tabak an. Jetzt. Jetzt wird die Frage kommen. Aber Brown stellte keine Fragen. Er rauchte und betrachtete die erlöschende Glut des Feuers. In der Hütte war es bereits deutlich kälter. »Führe uns nicht in Versuchung«, sagte Scholtern unvermittelt, apokalyptisch. Der Revolvermann zuckte zusammen, als wäre auf ihn geschossen worden. Plötzlich war er sicher, dass es eine Illusion war. Alles. Kein Traum. Nein, ein Zauber. Dass der Mann in Schwarz einen Zauberspruch ausgesprochen hatte und versuchte, ihn auf eine in den Wahnsinn treibende, verschlüsselte, symbolische Art und Weise etwas zu sagen. »Bist du durch Tal gekommen?«, fragte er plötzlich. Brown nickte. »Als ich hierher kam und einmal um Getreide zu verkaufen. In jenem Jahr hat es geregnet. Dauerte vielleicht 15 Minuten.« Der Boden schien sich einfach aufzutun und es aufzusaugen. Eine Stunde später war es so weiß und trocken wie eh und je, aber das Getreide, mein Gott, das Getreide. Man konnte sehen, wie es wuchs, was das Schlimmste nicht war, aber man konnte es hören, als hätte ihm der Regen einen Mund gegeben. Es waren keine glücklichen Laute. Es schien sich seufzend und stöhnend seinen Weg aus dem Erdreich zu bahnen. Er machte eine Pause. Ich hatte Überschuss. Daher nahm ich es mit und verkaufte es. Papa Doc sagte, er würde es tun, aber er hätte mich betrogen. Also ging ich selbst. Magst du die Stadt nicht? Nein. Ich wäre dort fast umgebracht worden, sagte der Revolvermann unvermittelt. Tatsächlich? Ich habe einen Mann getötet, der von Gott berührt worden war, sagte der Revolvermann. Aber es war nicht Gott. Es war der Mann in Schwarz. Er hatte eine Falle gestellt. Ja. Sie betrachteten einander über die Schatten hinweg und der Augenblick nahm eine Aura des Endgültigen an. Jetzt wird die Frage kommen. Aber Brown hatte nichts zu sagen. Seine Zigarette war ein schwelender Stummel, aber als der Revolvermann auf seinen Tabaksbeutel klopfte, schüttelte Brown den Kopf. Scholtern bewegte sich unruhig, schien etwas sagen zu wollen, schwieg aber. »Darf ich dir davon erzählen?«, fragte der Revolvermann. »Klar.« Der Revolvermann suchte nach einleitenden Worten, doch es fiel ihm keiner ein. »Ich muss pinkeln«, sagte er. Brown nickte. »Das liegt am Wasser, bitte auf das Getreide, ja?« »Klar.« Er ging die Stufen hinauf und ins Dunkel hinaus. Oben funkelten die Sterne in verrückter Vielfalt. Der Wind wehte konstant. Sein Urin krümmte sich als wabender Strahl über dem staubigen Getreidefeld. Der Mann in Schwarz hatte ihn hierher geschickt. Brown selbst konnte der Mann in Schwarz sein. Es könnte sein. Er verdrängte den Gedanken. Die einzige Eventualität, die zu ertragen er nicht gelernt hatte, war die Möglichkeit, dass er selbst wahnsinnig sein konnte. Er ging wieder nach drinnen. »Hast du schon entschieden, ob ich ein Zauberer bin?«, fragte Brown amüsiert. Der Revolvermann blieb verblüfft auf dem winzigen Absatz stehen. Dann kam er langsam wieder herunter und setzte sich. »Ich fing an, dir von Tal zu erzählen.« »Wächst es?« »Es ist tot«, sagte der Revolvermann, und die Worte hingen schwer in der Luft. Brown nickte. »Die Wüste. Ich glaube, letzten Endes wird sie alles vernichten. Hast du gewusst, dass einst eine Kutschenstraße durch die Wüste führte?« Der Revolvermann machte die Augen zu, sein Verstand wirbelte verrückt durcheinander. »Du hast mir Drogen gegeben«, sagte er hastig. »Nein, ich habe nichts getan.« Der Revolvermann machte argwöhnisch die Augen auf. »Du wirst es erst richtig finden, wenn ich dich aufgefordert habe«, sagte Brown, »was ich hiermit tue. Möchtest du mir von Tal erzählen?« Der Revolvermann machte zögernd den Mund auf und stellte zu seiner Überraschung fest, dass die Worte dieses Mal da waren. Er fing an, in abgehackten Sätzen zu sprechen, aus denen allmählich eine gleichmäßige, tonlose Schilderung wurde. Das Gefühl, unter Drogeneinfluss zu sein, fiel von ihm ab und er stellte fest, dass er seltsam aufgeregt war. Er sprach bis weit in die Nacht. Brown unterbrach ihn nicht und auch der Vogel nicht. Er hatte das Maultier in Pricetown gekauft und als er in Tal eingetroffen war, war es noch frisch gewesen. Die Sonne war eine Stunde vorher untergegangen, aber der Revolvermann war dennoch weiter gereist und hatte sich vom Leuchten der Stadt am Himmel und von den Klängen eines Honky-Tonk-Klaviers leiten lassen, das Hey Jude spielte. Als es Beifall dafür bekam, wurde die Straße breiter. Der Wald war längst verschwunden und monotonem Flachland gewichen. Endlose, einsame Felder mit Timotheusgras und niederem Gestrüpp, Hütten, unheimliche, verlassene, von düsteren, schattigen Herrenhäusern bewachte Anwesen, wo zweifellos Dämonen wandelten. Glotzende leere Schuppen, deren Bewohner weitergezogen oder vertrieben worden waren, gelegentlich die Hütte eines Grenzbewohners, die in der Nacht vom winzigen Aufflackern eines Lichtes verraten wurde und am Tage von mürrischen, inzüchtigen Familienclans, die schweigsam auf den Feldern arbeiteten. Getreide wurde am häufigsten angebaut, aber hin und wieder auch Bohnen und ein paar Erbsen. Ab und zu sah ihn eine vereinzelte Kuh glotzäugig zwischen abgeschälten Erlenpfosten heraus an. Viermal waren Kutschen an ihm vorübergekommen, zweimal waren sie gekommen, zweimal gegangen. Fast leer, als sie sich von hinten genähert und ihn und sein Maultier passiert hatten, voller, als sie zu den Wäldern des Nordens zurückfuhren. Es war ein hässliches Land. Seit er Pricetown verlassen hatte, hatte es zweimal geregnet, beides mal widerwillig. Selbst das Timotheusgras sah gelb und niedergeschlagen aus. Hässliches Land. Vom Mann in Schwarz hatte er keine Spur gesehen. Vielleicht hatte er eine Kutsche genommen. Die Straße machte eine Biegung. Dahinter ließ der Revolvermann das Maultier anhalten und sah auf Tal hinab. Es lag auf dem Grund einer kreisrunden, schüsselförmigen Schlucht, ein kitschiges Juwel in einer billigen Fassung. Eine Anzahl Lichter war zu sehen, die sich weitgehend um die Gegend drängten, aus der die Musik kam. Es schien 4 Straßen zu geben, 3 davon verliefen rechtwinklig zur Kutschenstraße, die die Hauptstraße der Stadt war. Vielleicht würde er dort ein Restaurant finden. Er bezweifelte es, aber es könnte ja sein. Er schnalzte mit der Zunge, damit das Maultier weiterging. Jetzt wurde die Straße von mehr sporadischen Häusern gesäumt, doch die meisten waren immer noch verlassen. Er kam an einem kleinen Friedhof mit morschen Holztafeln vorbei, die schief waren und vom üppigen Teufelsgras überwuchert und erwürgt worden. Etwa 150 Meter weiter kam er an einem verwitterten Schild vorbei, auf dem stand Tall. Die Farbe war fast bis zur Unleserlichkeit abgeblättert. Etwas weiter hinten stand ein weiteres, aber das konnte der Revolvermann überhaupt nicht entziffern. Ein Narrenchor halb drogenbenebelter Stimmen schwoll zur letzten langen Strophe von Hey Jude an. Na, 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 Hey Jude, als er die Stadtgrenze überschritt. Es war ein toter Laut, wie der Wind im Innern eines hohlen Baumstammes. Nur das prosaische Klimpern und Dröhnen des Honky-Tonk-Klaviers hielt ihn davon ab, sich allen Ernstes zu fragen, ob der Mann in Schwarz nicht Geister heraufbeschworen haben konnte, um die Geisterstadt zu bevölkern. Er lächelte ein wenig über diesen Gedanken. Ein paar Menschen waren auf den Straßen, nicht viele, aber ein paar. 3 Damen in schwarzen Hosen und in den gleichen Matrosenblusen gingen auf dem gegenüberliegenden Gehweg vorbei. Sie sahen ohne besondere Neugier zu ihm herüber. Ihre Gesichter schienen wie riesige bleiche Baseballs mit Augen über ihren fast unsichtbaren Körpern zu schweben. Auf den Stufen eines zugenagelten Lebensmittelladens betrachtete ihn ein ernster alter Mann, der einen Strohhut fest auf den Kopf gezogen hatte. Ein hagerer Schneider, der noch einen späten Kunden hatte, sah ihm nach. Er hielt die Lampe in seinem Schaufenster hoch, damit er besser sehen konnte. Der Revolvermann nickte. Weder der Schneider noch sein Kunde erwiderten das Nicken. Er konnte förmlich spüren, wie ihre Blicke schwer auf den tief hängenden Halftern an seinen Hüften ruhten. Ein Junge, schätzungsweise 13, und sein Mädchen überquerten einen Block weiter die Straße und hielten unmerklich inne. Ihre Schritte wirbelten kleine, beständige Staubwolken auf. Einige der Straßenlaternen funktionierten, aber ihre Glasscheiben waren von geronnenem Öl verschmiert. Die meisten waren eingeschlagen worden. Da war eine Mietstallung, deren Überleben wahrscheinlich von der Kutschenlinie abhing. 3 Jungen kauerten schweigend um einen Murmelkreis herum, der an einer Seite des klaffenden Maules der Stallung in den Staub gemalt worden war, und rauchten Zigaretten aus Maisschoten. Sie warfen lange Schatten in den Hof. Der Revolvermann führte sein Maultier an ihnen vorbei und sah in die schattigen Tiefen des Stalles. Eine Laterne leuchtete dort versunken und ein Schatten hüpfte hin und her, während ein schlagsiger alter Mann in Latzhose mit ausholenden, grunzenden Bewegungen seiner Gabel lockeres Timotheus-Grasheu auf den Heuschober schaufelte. »Hey«, rief der Revolvermann. Die Gabel hielt inne und der Stallknecht sah sich gereizt um. »Selber hey. Ich habe ein Maultier hier. Schön für Sie.« Der Revolvermann schnippte ein schweres, unregelmäßig geformtes Goldstück ins Halbdunkel. Es klingelte auf den alten, häckselbedeckten Balken und glitzerte. Der Stallknecht kam nach vorn, bückte sich, hob es auf und sah den Revolvermann blinzelnd an. Sein Blick fiel auf den Revolvergott und er nickte verdrossen. »Wie lange möchten Sie es unterstellen?« »Eine Nacht, vielleicht 2, vielleicht länger.« »Ich habe kein Wechselgeld für Gold. Ich habe keins verlangt.« »Blutgeld«, murmelte der Stallknecht. »Was?« »Nichts.« Der Stallknecht ergriff das Halfter des Maultieres und führte es hinein. »Reiben Sie es ab«, rief der Revolvermann. Der alte Mann drehte sich nicht um. Der Revolvermann ging zu den Jungen hinaus, die um den Murmelkreis kauerten. Sie hatten die ganze Unterhaltung mit verächtlichem Interesse verfolgt. »Wie rollen Sie denn?«, fragte der Revolvermann im Plauderton. »Keine Antwort.« »Lebt ihr Burschen hier in der Stadt?« »Keine Antwort.« Einer der Jungs nahm eine windschief gedrehte Maisschote aus dem Mund, ergriff eine grüne Katzenaugenmurmel und warf sie in den Kreis im Staub. Sie prallte gegen einen Irrläufer und schubste ihn hinaus. Er hob das Katzenauge auf und bereitete sich auf den nächsten Wurf vor. »Gibt es in dieser Stadt ein Restaurant?«, fragte der Revolvermann. Einer von ihnen sah auf, der Jüngste. Er hatte einen gewaltigen Herpes im Mundwinkel, aber seine Augen wirkten intelligent. Er sah den Revolvermann mit verschleiertem, überquellendem Staunen an, das rührend und furchteinflößend war. »Bei Scheps bekommen Sie vielleicht einen Burger.« »Ist das die Honky-Tonk-Kneipe?« Der Junge nickte, sagte aber nichts. Die Augen seiner Spielkameraden waren hässlich und feindselig geworden. Der Revolvermann berührte die Hutkrempe. »Vielen Dank.« Schön zu wissen, dass es in dieser Stadt jemanden gibt, der so klug ist, dass er sprechen kann. Er ging an ihnen vorbei auf den Gehweg und schritt in Richtung von Shep's, wobei er die deutliche, verächtliche Stimme eines der anderen hörte, die kaum mehr als ein kindlicher Diskant war. Grasfresser. Wie lange vögelst du denn schon deine Schwester, Charlie? Grasfresser. Drei flackernde Petroleumlampen leuchteten vor Shep's, eine auf jeder Seite. Und eine war über der trunken schief hängenden Schwingtür festgenagelt. Der Refrain von Hey Jude war verklungen, das Klavier klimperte eine andere alte Ballade. Stimmen murmelten wie zerrissene Fäden. Der Revolvermann verharrte einen Augenblick draußen und sah hinein. Sägemehl auf dem Boden, Spucknäpfe neben den wackligen Tischbeinen. Bretter auf Sägeböcken, die Theke. Dahinter ein schmutziger Spiegel, in dem sich der Klavierspieler spiegelte, der den unvermeidlichen Klavierhocker-Schlapphut auf dem Kopf trug. Die vordere Abdeckung des Klaviers war entfernt worden, sodass man die hölzernen Bolzen auf- und abhüpfen sehen konnte, wenn der Apparat gespielt wurde. Die Barkeeperin war eine Frau mit strohigem Haar in einem blauen, schmutzigen Kleid. Ein Träger war mit einer Sicherheitsnadel festgesteckt. Etwa 6 Stadtbewohner, die tranken und apathisch Watch Me spielten, saßen im rückwärtigen Teil des Raumes. Ein weiteres halbes Dutzend saß zwanglos um das Klavier herum. 4 oder 5 standen an der Theke. Ein alter Mann mit wirrem, grauen Haar war an einem Tisch nahe an der Tür in sich zusammengesackt. Der Revolvermann trat ein. Köpfe wirbelten herum und betrachteten ihn und seine Pistolen. Es folgte ein Augenblick fast völligen Schweigens. Abgesehen von dem selbstvergessenen Klavierspieler, der weiterklimperte. Dann wischte die Frau die Bar ab und alles war wieder beim Alten. »Watch me«, sagte einer der Spieler an der Ecke und legte 4 passende Pik zu den 3 Herz, womit er das Spiel beendete. Derjenige mit dem Herz fluchte, schob seinen Einsatz hinüber, der nächste gab aus. Der Revolvermann näherte sich der Theke. »Haben Sie Hamburger?«, fragte er. Klar, sie sah ihm in die Augen. Sie hätte hübsch gewesen sein können, als sie anfing. Aber jetzt war ihr Gesicht teigig und sie hatte eine deutliche Narbe, die sich korkenzieherförmig über ihre Stirn zog. Sie hatte dick Puder aufgetragen, doch das lenkte die Aufmerksamkeit mehr darauf, als abzulenken. Ist aber teuer. Das dachte ich mir. Geben Sie mir 3 Burger und ein Bier. Wieder die subtile Veränderung der Geräuschkulisse. 3 Hamburger. Das Wasser lief in Mündern zusammen, Zungen leckten mit langsamem Appetit Speichel. 3 Hamburger. Das macht 5 Piepen mit dem Bier. Der Revolvermann legte ein Goldstück auf die Theke. Blicke folgten ihm. Hinter der Theke links vom Spiegel stand eine mürrisch brutzelnde Kupferpfanne auf dem Feuer. Die Frau verschwand in einer kleinen Kammer dahinter und kam mit Fleisch auf einem Papier zurück. Sie schnitt 3 knauserige Scheiben und legte sie auf das Feuer. Der Geruch, der aufstieg, konnte einem in den Wahnsinn treiben. Der Revolvermann stand mit unerschütterlicher Gleichgültigkeit da und registrierte nur am Rande, wie das Klavier verstummte, das Kartenspiel langsamer wurde und die Männer an der Bar einander Seitenblicke zuwarfen. Der Mann war schon auf halbem Weg hinter ihm, als der Revolvermann ihn im Spiegel sah. Der Mann war fast völlig kahl. Die Hand hatte er um den Griff eines riesigen Jagdmessers gelegt, das an seinem Gürtel baumelte wie ein Gurt. »Setz dich«, sagte der Revolvermann leise. Der Mann blieb stehen. Er zog unbewusst die Oberlippe hoch, wie ein Hund, und es folgte ein Augenblick des Schweigens. Dann ging er wieder zu seinem Tisch und die Atmosphäre veränderte sich erneut. Sein Bier kam in einem angeschlagenen Glaskrug. »Ich habe kein Wechselgeld für Gold«, sagte die Frau trotzig. »Ich erwarte auch keins.« Sie nickte erbost, als würde diese Zurschaustellung von Reichtum, selbst wenn sie zu ihrem Vorteil gereichte, sie verbittern. Aber sie nahm sein Gold und einen Augenblick später kamen die Hamburger, die an den Rändern noch rot waren, auf einem schmutzigen Teller. Haben Sie Salz? Sie holte es ihm unter der Theke. Brot? Nein. Er wusste, dass sie log, wollte es aber nicht auf die Spitze treiben. Der kahle Mann sah ihn mit giftigen Blicken an. Er ballte auf der gesplitterten und zerkratzten Tischplatte die Fäuste und öffnete sie wieder. Seine Nasenflügel bebten mit pulsierender Regelmäßigkeit. Der Revolvermann fing an gleichmäßig, beinahe höflich zu essen. Er schnitt das Fleisch auseinander und schob es in den Mund und versuchte nicht daran zu denken, was hinzugefügt worden sein könnte, um das Rindfleisch zu strecken. Er war fast fertig und wollte gerade noch ein Bier bestellen und sich eine Zigarette drehen, als sich eine Hand auf seine Schulter legte. Plötzlich merkte er, dass es in dem Raum wieder still geworden war und er schmeckte deutlich die Spannung in der Luft. Er drehte sich um und sah in das Gesicht des Mannes, der neben der Tür geschlafen hatte, als er eingetreten war. Es war ein grässliches Gesicht. Der Geruch des Teufelsgrases war wie ein übler Gestank. Die Augen waren verdammt. Die glotzenden, gaffenden Augen derer, die sehen, aber doch nicht sehen, deren Blick nach innen gerichtet ist, auf die sterile Hölle unkontrollierbarer Träume, entfesselter Träume, die aus den stinkenden Sümpfen des Unterbewusstseins emporgestiegen waren. Die Frau hinter der Theke gab ein leises Stöhnen von sich. Die rissigen Lippen teilten sich, öffneten sich, entblößten die grünen, moosbewachsenen Zähne und der Revolvermann dachte, er raucht es nicht einmal mehr, er kaut es. Er kaut es tatsächlich. Und dem auf den Fersen, er ist ein toter Mann. Er hätte schon vor einem Jahr tot sein sollen. Und dem auf den Fersen, der Mann in Schwarz. Sie sahen einander an. Der Revolvermann und der Mann, der die Grenze zum Wahnsinn überschritten hatte. Er sprach, und der fassungslose Revolvermann hörte, wie er in der Hochsprache angeredet wurde. Ein Goldstück für einen gefallenen Revolvermann. Nur eines? Ein hübsches? Die Hochsprache. Einen Augenblick weigerte sein Verstand sich, das anzuerkennen. Es war Jahre her, großer Gott, Jahrhunderte, Jahrtausende. Es gab keine Hochsprache mehr. Er war der letzte Revolvermann. Die anderen waren... Er griff benommen in die Brusttasche und holte ein Goldstück heraus. Die rissige, scharfige Hand griff danach, liebkoste es, hielt es hoch, damit sich der fettige Schein der Petroleumlampe darin spiegelte. Es reflektierte sein stolzes, zivilisiertes Glühen. Golden, rötlich, blutig. Ein unartikulierter Freudenlaut. Der alte Mann drehte sich wankend um und ging zu seinem Tisch zurück, wobei er die Münze in Augenhöhe hielt, sie drehte, sie blitzen ließ. Der Raum leerte sich rasch. Die Flügeltür schwang wie von Sinnen hin und her. Der Klavierspieler klappte den Deckel des Instruments mit einem Poltern zu und folgte den anderen mit ausgreifenden, einer komischen Oper würdigen Schritten hinaus. »Shep«, schrie die Frau ihm nach, und ihre Stimme drückte eine seltsame Mischung aus Angst und Boshaftigkeit aus. »Shep, komm sofort zurück, Gottverdammt!« Derweil war der alte Mann zu seinem Tisch zurückgekehrt. Er ließ das Goldstück auf dem abgenutzten Holz kreisen, seine todlebendigen Augen folgten ihm mit leerer Faszination. Er ließ sie ein zweites Mal kreisen und ein drittes Mal, da sanken ihm die Lider herab. Beim vierten Mal sank sein Kopf auf die Tischplatte, bevor die Münze aufgehört hatte, sich zu drehen. »So«, sagte sie leise und wütend. »Jetzt haben Sie meine Kundschaft vertrieben. Sind Sie jetzt zufrieden?« »Die kommen wieder«, sagte der Revolvermann. »Heute Abend nicht mehr.« »Wer ist er?« Er deutete auf den Grasesser. »Gehen Sie...« Sie beendete den Satz, indem sie einen unmöglichen Akt der Masturbation beschrieb. »Ich muss es wissen«, sagte der Revolvermann geduldig. »Er hat komisch mit Ihnen geredet«, sagte sie. »Nord hat in seinem ganzen Leben noch nicht so gesprochen.« »Ich suche einen Mann. Sie dürften ihn kennen.« Sie sah ihn an und ihr Zorn verrauchte. Er wurde von Grübeln verdrängt, dann von einem aufgekratzten, feuchten Glanz, den er schon früher gesehen hatte. Das baufällige Gebäude ächzte nachdenklich vor sich hin. Weit entfernt bellte plärrend ein Hund. Der Revolvermann wartete. Sie sah sein Wissen, und der Glanz wurde von Hoffnungslosigkeit verdrängt, von einem dumpfen Verlangen, das sich nicht ausdrücken ließ. »Sie kennen meinen Preis«, sagte sie. Er sah sie unverwandt an. Im Dunkeln würde die Narbe nicht zu sehen sein. Ihr Körper war so mager, dass Wüste, Sand und Staub nicht alles hatten abnutzen können. Und sie war einmal hübsch gewesen. Vielleicht sogar schön. Nicht, dass das eine Rolle gespielt hätte. Es hätte keine Rolle gespielt, wenn Grabkäfer in der unfruchtbaren Schwärze ihres Schoßes genistet hätten. Es stand alles geschrieben. Sie legte die Hände vor das Gesicht und sie hatte noch immer Flüssigkeit in sich, genug, um zu weinen. »Sieh nicht her. Du musst mich nicht so gemein ansehen.« »Tut mir leid«, sagte der Revolvermann. »Ich wollte nicht gemein sein.« »Das will keiner von euch«, schrie sie ihn an. »Mach das Licht aus.« Sie weinte mit vors Gesicht geschlagenen Händen. Er war froh darüber, dass sie die Hände vor dem Gesicht hatte, nicht wegen der Narbe, sondern weil ihr das die Weiblichkeit wiedergab, wenn schon nicht ihren Kopf. Die Nadel, die den Träger ihres Kleides hielt, glitzerte im fettigen Licht. »Mach das Licht aus und schließ ab. Wird er etwas stehlen?« »Nein«, flüsterte sie. »Dann mach das Licht aus.« Sie nahm die Hände erst weg, als sie hinter ihm war, und sie löschte die Lampe eine nach der anderen, drehte die Dochte herunter und blies dann die Flammen aus. Sie ergriff seine Hand im Dunkeln und sie war warm. Sie führte ihn nach oben. Dort war kein Licht, ihren Akt zu verbergen. Er drehte im Dunkeln Zigaretten, dann zündete er sie an und gab ihr eine. Ihr Geruch war im Zimmer, frischer Flieder, pathetisch. Der Geruch der Wüste überlagerte ihn, verkrüppelte ihn. Er war wie der Geruch des Meeres. Er stellte fest, dass er sich vor der vor ihm liegenden Wüste fürchtete. »Sein Name ist Nord«, sagte sie. Die Schroffheit war nicht aus ihrer Stimme geschwunden. »Nur Nord. Er ist gestorben.« Der Revolvermann wartete. Er wurde von Gott berührt. Der Revolvermann sagte, »Ich habe ihn nie gesehen.« »Er war hier, seit ich mich erinnern kann. Nord, meine ich. Nicht Gott.« Sie lachte abgehackt ins Dunkel. Er hatte eine Zeit lang einen Honigwagen, fing an zu trinken, fing an Gras zu inhalieren, dann rauchte er es. Die Kinder fingen an, ihm zu folgen und ihre Hunde auf ihn zu hetzen. Er trug alte grüne Hosen, die stanken, verstehst du? Ja. Er fing an, es zu kauen. Zuletzt saß er einfach nur da und aß nichts mehr. In seiner Fantasie hätte er König sein können. Die Kinder hätten seine Hofnarren sein können und die Hunde seine Prinzen. Ja. Er starb direkt hier vor diesem Haus, sagte sie. Er kam den Gehweg entlang gestapft. Seine Stiefel nutzten nicht ab, es waren Mechanikerschuhe. Die Kinder und Hunde hinter ihm her. Er sah wie ein Haufen zusammengewirbelter und eingepackter Drahtkleiderbügel aus. Man konnte sämtliche Lichter der Hölle in seinen Augen sehen, aber er grinste das Grinsen, das Kinder am Abend von Allerheiligen in Kürbisse schnitzen. Man konnte den Schmutz und die Fäulnis und das Gras riechen. Es lief ihm wie grünes Blut aus den Mundwinkeln heraus. Ich glaube, er wollte hereinkommen und Shep Klavier spielen hören. Direkt vor der Tür blieb er stehen und legte den Kopf schief. Ich konnte ihn sehen und dachte, er würde eine Kutsche hören, wenngleich planmäßig keiner eintreffen sollte. Dann übergab er sich, schwarz und voller Blut. Es floss durch das Grinsen wie Abwasser durch ein Gitter. Der Gestank reichte aus, dass man den Verstand hätte verlieren können. Er riss die Arme hoch und kippte einfach um. Das war alles. Er starb mit einem Grinsen im Gesicht, in seinem eigenen Erbrochenen. Sie zitterte neben ihm. Draußen warte der Wind sein konstantes Heulen, und irgendwo weit entfernt schlug eine Tür, wie ein im Traum vernommenes Geräusch. Mäuse liefen in den Wänden herum. Der Revolvermann dachte im Hinterkopf, dass dies wahrscheinlich das einzige Haus der Stadt war, das wohlhabend genug war, Mäusen eine Lebensmöglichkeit zu bieten. Er legte eine Hand auf ihren Bauch, und sie zuckte heftig zusammen, doch dann entspannte sie sich. »Der Mann in Schwarz«, sagte er. »Du musst es wissen, nicht?« »Ja.« »Na gut, ich werde es dir sagen.« Sie nahm seine Hand zwischen ihre beiden und sagte es ihm.